Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Mittlerweile sind wir über die Anfangsverse des Predigerbuches aus dem Alten Testament hinausgekommen. Und wir mussten feststellen, es sind nicht unbedingt ermutigende Worte, die der Schreiber, König Salomo, dort zum Ausdruck bringt. Aber sie sind realistisch. Ihm, dem König, dem alle Möglichkeiten offen standen, scheint es nicht gut gegangen zu sein. Von Trauer ist da die Rede, von Kummer und von einem Gefühl der Sinnlosigkeit. Und das trotz unermesslicher Reichtümer. König Salomo war nicht nur bekannt für seine Weisheit, sondern auch für seinen unermesslichen Reichtum und für eine bestimmte Art von Lebensfreude. Diese Lebensfreude äußerte sich darin, dass er 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen hatte. Doch im ersten Buch der Könige heißt es über sie kurz und zutreffend, seine Frauen verleiteten sein Herz. Das heißt, sie übten einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Nicht viel besser erging es ihm offenbar mit seiner Weisheit und seinem Reichtum. Beides machte ihn nicht wirklich glücklich. Das erinnert mich an unsere heutigen Verhältnisse. Ich habe gehört, dass es in manchen Großstädten bestimmte Gegenden gibt, in denen die Selbsttötungsrate deutlich höher ist als in anderen Stadtvierteln. Nun könnte man denken, es beträfe vor allem heruntergekommene Wohngegenden mit vielen ärmeren Leuten. Aber das ist nicht der Fall, sondern da, wo viele Reiche wohnen, zum Teil Prominente, die jeder kennt, dort passieren in manchen Großstädten prozentual mehr Selbsttötungen als in anderen Stadtteilen. Ist das nicht seltsam? Müssten nicht eher diejenigen, die aus dem sozialen Netz herausgerutscht sind, das Gefühl haben, ihr Leben sei nicht mehr viel wert? Aber nein, ausgerechnet die Wohlhabenden und Berühmten leiden überdurchschnittlich oft unter Einsamkeit und sehen keine Perspektiven mehr für ihr Leben. Und das, obwohl jeder andere meinen würde, sie hätten etwas erreicht. Warum ist das so? Weil sie vermutlich zu demselben Schluss kommen wie König Salomo. Er hatte alle Vergnügungen ausprobiert und stellte schließlich fest, als ich aber ansah all meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. So steht es im zweiten Kapitel des Predigerbuches in Vers 11. Was ist das nur für ein Bekenntnis von einem Mann, der alles hatte? Viele Leute nehmen Salomos Worte aber nicht ernst. Sie müssen wohl ihre eigenen Erfahrungen machen und alles Mögliche und Unmögliche ausprobieren, wenn auch nicht im selben Ausmaß wie Salomo. Aber am Ende kommen viele zum gleichen Schluss. Sie sagen, das Leben ist leer und hohl. Oder, um es mit Salomos Worten auszudrücken, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Für den Rest des zweiten Kapitels betritt Salomo nun ein anderes Terrain. Ich wünschte, ich hätte ein besseres Wort dafür, aber ich muss es einfach mit dem Schlagwort Materialismus umschreiben. Das bedeutet ein Leben im Hier und Jetzt. Was das heißt, sollten wir eigentlich verstehen, denn viele Menschen in unserer Gesellschaft leben nach diesem Konzept. Es geht darum, das eigene Ich zu entfalten, das Leben zu genießen und sich möglichst selbst zu verwirklichen. Ich halte nicht viel davon, diese unterschiedlichen Facetten rundheraus zu verteufeln und sie mit Selbstsucht gleichzusetzen. Aber wer eben nur darauf bedacht ist, die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und möglichst viele materielle Güter zu besitzen, der ist tatsächlich sehr materiell eingestellt. Im Rückblick kommt Salomo zu dem Schluss, dass ihm in dieser Hinsicht niemand so schnell etwas nachmachen kann. In Vers 12 schreibt er, »Da wandte ich mich, zu betrachten die Weisheit und die Tollheit und Torheit. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Was man schon längst getan hat.« Mit anderen Worten, niemand könnte sich noch mehr ausleben, als Salomo es getan hat. und jeder wird es letztlich, so wie er, als eintönig empfinden. Vers 13. Da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertrifft, wie das Licht die Finsternis. Es ist demnach besser, weise zu sein, als ein Narr zu sein. Es ist besser, ein gebildeter Mensch zu sein, als nichts zu wissen. Und Salomo sah noch etwas ein, wie Vers 14 besagt, nämlich, dass der Weise seine Augen im Kopf hat, aber die Toren in der Finsternis gehen. Und ich merkte doch, dass es dem einen geht wie dem anderen. Der Weise hat seine Augen im Kopf. Meine Eltern und meine Lehrer haben mir immer wieder gesagt, benutze deinen Verstand, benutze deinen Kopf, benutze deine Augen. Das will auch Salomo damit sagen. Ein weiser Mensch weiß, seinen Kopf und seine Augen zu gebrauchen. Aber die Toren gehen in der Finsternis. Der zweite Teil von Vers 14 schränkt aber sofort wieder ein, und ich merkte doch, dass es dem einen geht wie dem anderen. Das bedeutet, egal wie klug du bist von einem Narren in Wahrheit gar nicht so weit entfernt, weil man euch beide eines Tages in einem Sarg zur Ruhe betten wird. Ihr werdet beide das gleiche Ende nehmen. Salomo schreibt dazu, Vers 15, da dachte ich in meinem Herzen, wenn es denn mir geht, wie dem Toren, warum hab ich dann nach Weisheit getrachtet? Da sprach ich in meinem Herzen, auch das ist eitel. Man möchte meinen, ein schlauer Kerl käme auf eine andere Lösung. Jedoch, da sprach ich in meinem Herzen, auch das ist eitel. Denn weise Menschen und Toren, beide werden das gleiche Ende nehmen. Es ist schon interessant, der moderne Mensch mit all seinen gigantischen technischen Errungenschaften und seinen wissenschaftlichen Fortschritten ist immer noch nicht in der Lage, das menschliche Leben deutlich zu verlängern. Ja, ich weiß, die durchschnittliche Lebenserwartung ist inzwischen 10 oder sogar mehr Jahre höher geworden. Aber diese 10 Jahre im Vergleich zu 1000 Jahren oder zur Ewigkeit, was ist das schon? Wir haben nicht einmal eine Sekunde auf der Uhr der Ewigkeit dazu gewonnen. Und die Möglichkeiten des Menschen daran, etwas zu ändern, sind nur sehr begrenzt. Weiter in unserem Bibeltext mit Vers 16. Denn man gedenkt des Weisen nicht für immer, ebenso wenig wie des Toren. Und in künftigen Tagen ist alles vergessen. Wie stirbt doch der Weise samt dem Toren? Sprich, sie sterben alle auf die gleiche Weise. Darf ich's mal ganz persönlich sagen? Was Sie betrifft, liebe Hörer, so sind Sie vielleicht von Natur aus intelligent. Sie haben vielleicht sogar einen besonders hohen Intelligenzquotienten. Sie sind möglicherweise sehr gebildet, haben mehrere Doktortitel. Aber nichts davon hilft Ihnen, wenn Ihre Zeit gekommen ist und Sie sterben müssen. Und nichts kann Sie vor dem Tod bewahren. Wenn Ihre Zeit gekommen ist, das Haus mit den Füßen voran zu verlassen, müssen Sie abtreten, und es gibt nichts auf dieser Welt, was Sie davor bewahren könnte. Und nun zu Vers 17. Salomo schreibt, darum verdroß es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und haschen nach Wind. Lassen Sie es mich noch einmal wiederholen. Eitelkeit hat an dieser Stelle die Bedeutung von Leere, Sinnlosigkeit, Bedeutungslosigkeit. Und was ist mit den Worten gemeint, alles, was unter der Sonne geschieht? Nun nehmen wir den Erfinder Thomas Alva Edison als Beispiel. Er hat in einer Werkstatt gearbeitet und viele Sachen, wie zum Beispiel die Glühbirne und den Phonographen, einen Vorläufer des Schallplattenspielers, erfunden. Alle unsere Aufnahmegeräte haben wir letztlich der Arbeit von Herrn Edison zu verdanken. Er war ein Genie, aber er starb wie andere auch. Was hat das ihm am Ende alles genutzt? Seine Werkstatt in Fort Myers in Florida ist noch erhalten. Wenn es Sie einmal dorthin verschlägt, sollten Sie unbedingt Edisons Haus und Werkstatt besichtigen. Das lohnt sich. Er hat sich Tag und Nacht in seiner Werkstatt aufgehalten. Er litt an ausgeprägter Schlaflosigkeit, und deshalb stand in seiner Werkstatt ein kleines Bett, wo er auch einmal ein Nickerchen machen konnte. Er hat Tag und Nacht gearbeitet und dabei viele Dinge ausprobiert, die nie weiterentwickelt wurden. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sein Leben für ihn nicht besonders aufregend war. Ja, ich glaube, Thomas Alva Edison fand sein Leben sehr langweilig. Und ins gleiche Horn stößt nun Salomo in Vers 18. Und mich verdroß alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Tja, ich muss eines Tages aufbrechen und alles zurücklassen. Sind Sie je einmal in sich gegangen und haben darüber nachgedacht? Was wird das für Sie einmal bedeuten? Wie viele Menschen haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet und Güter auf dieser Erde angehäuft, die sie dann einem glaubenslosen Verwandten hinterlassen mussten? Manche Leute planen, ihr Vermögen einer christlichen Organisation zu vermachen, damit ihr Geld über ihren Tod hinaus zur Verbreitung des Evangeliums, der guten Nachricht, verwendet wird. Aber haben Sie auch daran gedacht, dass selbst das keine hundertprozentige Sicherheit garantiert? Es gibt genügend christliche Organisationen, die man eigentlich kaum noch als christlich bezeichnen kann, weil der Glaube verloren gegangen ist und das Wort Gottes gar nicht mehr verkündigt wird. Nehmen wir einen anderen berühmten Amerikaner als Beispiel, John Howard, den Mitbegründer der renommierten Harvard-Universität. Er lebte Anfang des 17. Jahrhunderts und war ein gottgläubiger Mensch auf solider Grundlage. Einen Teil seines Geldes hat er gestiftet, um solchen fundamentalen christlichen Glauben zu fördern. Heute könnten Sie an der Harvard-Universität vielleicht auf weniger als 10 Quadratmetern einen solchen Glauben finden. Der Glaube spielt dort einfach keine große Rolle mehr. Das Geld, das Mr. Howard hinterlassen hat, ist inzwischen für das genaue Gegenteil von dem verwendet worden, was er beabsichtigt hatte. Und unsere Zeitgenossen vermachen ihr Vermögen teilweise sogenannten christlichen Organisationen, ohne eine Garantie dafür zu haben, dass diese dem Glauben an Jesus treu bleiben. So ist das eben, wenn man die Bühne des Lebens verlässt und keine Kontrolle mehr hat über das, was zurückbleibt. Ich muss es einem Menschen lassen, der nach mir sein wird, klagt Salomo in Vers 18 unseres Bibeltextes. Und er sollte damit Recht behalten. Aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 12, wissen wir, dass er seinem Sohn Rehabiam das Königreich vermachte. Doch die Überheblichkeit seines Sohnes führte dazu, dass das Königreich dann geteilt wurde. Was für ein Trauerspiel! Zurück zu unserem Bibeltext im Predigerbuch, Kapitel 2. Dort beklagt König Salomo, dass man nie so richtig sicher sein kann, was derjenige, der ein Erbe erhält, damit letztendlich tut. Vers 19. Denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird, und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschafft habe unter der Sonne. Das ist auch eitel. Salomo hat also eingesehen, dass es Zeitverschwendung ist, für etwas zu arbeiten, um dann alles einem Narren zu hinterlassen. Und er fügt in Vers 20 hinzu, da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um das ich mich mühte unter der Sonne. Beachten Sie erneut diesen Ausdruck unter der Sonne. Das bezeichnet die Sichtweise eines Menschen, der weit weg von Gott ist, weil er hier auf Erden lebt. Gemeint ist die Perspektive unter der Sonne, ohne den Himmel im Blickfeld, völlig dem Diesseits verhaftet. Doch wenn jemand keinen Blick hat für die Welt Gottes, dann führt das zum Pessimismus, zu einer negativen Grundeinstellung. Und so wundert es nicht, dass wir in den Versen 21 bis 23 Folgendes lesen. Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem anderen zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat. Das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. Salomo hat also herausgefunden, dass es keinen Sinn macht, sich darüber zu beklagen, weil man daran überhaupt nichts ändern kann. In den letzten Versen in Kapitel 2 zieht Salomo daraus die Konsequenz. Ist's nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei seinen Mühen? Doch dies sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Verstand und Freude, aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch dem gegeben werde, der Gott gefällt. Auch das ist eitel und Haschen nach Wind. Soweit die Verse 24 bis 26. Was will Salomo damit zum Ausdruck bringen? Nun, ich sage es mal so. Wenn sie nur für sich leben, egal ob als Kind Gottes oder als unerlöster Sünder, dann wird es kein gutes Ende mit ihnen nehmen. In ihrem Herzen werden sie verbittern und sie werden am Ende nur verwelkte Blätter in ihren Händen halten. Im Buch des Predigers liegt nun das dritte Kapitel vor uns. Hier werden wir sehen, wie Salomo, meines Erachtens, eine bestimmte Lebensphilosophie übernimmt oder ausprobiert, die als Fatalismus bekannt ist. Nach dem Materialismus, der auf alles Materielle bedacht ist, folgt also der Fatalismus. Dieser war unter den Heiden damals weit verbreitet. Aber auch der Buddhismus und die Philosophie Platons sind fatalistische Systeme. Damit ist gemeint, dass sich Menschen ihrem vermeintlichen Schicksal einfach hingeben. Denn sie sind überzeugt davon, dass sie es ohnehin nicht beeinflussen können. Heutzutage erwecken manche Sekten den Eindruck, einen wunderbaren Glauben an Gott zu vertreten. Aber tatsächlich ist das, woran sie glauben, einfach nur Fatalismus. Und selbst unter ganz gewöhnlichen Menschen, die sich niemals einer Sekte zuwenden würden, kann es passieren, dass ihr Leben zum Teil fatalistische Züge annimmt. In den USA jedenfalls lässt sich das beobachten. Dazu ein Beispiel. Für gewöhnlich beende ich meine Bibelkonferenzen an einem Donnerstagabend und kann so am Freitag nach Hause fliegen. Am Freitagabend besteige ich dann in einer fremden Stadt ein Flugzeug mit fast 100% männlichen Passagieren an Bord. Was sind das für Leute? Es sind größtenteils verheiratete Männer, die als Geschäftsleute oder Repräsentanten gewisser Firmen arbeiten. Jeden Freitag fliegen sie nach Hause zu ihren Familien. Die meisten sind abgespannt. In ihren Gesichtern spiegelt sich die Arbeit einer ganzen Woche. Viele von ihnen öffnen ihren Aktenkoffer und arbeiten noch an einem letzten Bericht, um ihn später auf elektronischem Wege noch schnell ins Büro zu schicken. Oder sie werfen ihn, bevor sie zu Hause angekommen sind, noch schnell in den Briefkasten, damit der Firmenchef ihn am Montag gleich in den Händen hält. Sie trinken dann ein Gläschen und danach fangen sie an zu lachen. Doch ich spüre, dass es der Alkohol ist, der lacht. Wenn ich dann und wann neben einem von ihnen sitze und wir Meinungen austauschen, dann stelle ich fest, sie haben oftmals ein fatalistisches Weltbild. Einmal kam ich per Flugzeug nach Hause, das durch ziemlich schlechtes Wetter hindurchfliegen musste. Der Mann neben mir wirkte recht beherrscht. Ich sagte zu ihm, Sie schienen gar keine Angst zu haben, als wir durch die Schlechtwetterfront flogen. Seine Antwort lautete, Nein, es hat keinen Sinn, sich zu fürchten. Es kommt so, wie es kommen muss. Sie können ja nichts daran ändern. Wenn es Sie trifft, dann können Sie gar nichts dagegen tun. Da saß er nun mit zusammengebissenen Zähnen und mit einer Lebensphilosophie, die durchaus gängig ist. Man mag sie nennen, wie man will, aber im Grunde ist es Fatalismus. Sehr viele Menschen betrachten das Leben aus diesem Blickwinkel. Sie rechnen nicht damit, dass ein liebender Gott Interesse an ihnen hat, dass er in ihr Leben eingreifen kann und dass er am Ende ihres Lebens auf sie wartet. Ich habe es bereits angekündigt, im dritten Kapitel des Predigerbuches werden wir miterleben, wie König Salomo eine geradezu fatalistische Lebenseinstellung vertritt. Das heißt, er ergibt sich seinem Schicksal, weil er den Eindruck hat, ohnehin nichts daran ändern zu können. Wie lange er durchhält, wie lange es ihm gelingt, Gott gewissermaßen aus seinem Leben auszuklammern, darauf bin ich wirklich gespannt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.